Sie hören Radio Bremen 2, wo jetzt in diesem Moment der Heimatfunk am Wochenend beginnt. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Augustin. Eine kleine Stadt in Mecklenburg ist unser erstes Anlaufziel heute Abend. Andreas Wojak berichtet über eine Wiederbegegnung mit Sternberg und seinen Bewohnern. Zweimal ist der in Oldenburg lebende Autor vor gut 10 Jahren dorthin gereist, kurz vor der Wende und unmittelbar danach. Eine Sendung für den Heimatfunk von Radio Bremen war damals das hörbare Resultat dieser intensiven Besuche im doch noch etwas exotischen Mecklenburgischen. Jetzt, 10 Jahre später, ist Andreas Wojak noch einmal nach Sternberg gereist, hat alte und neue Gesprächspartner ausfindig gemacht und berichtet heute in der ersten Stunde des Heimatfunkabends über das, was er dort gesehen und gehört hat. Anschließend dann ausgewählte Musikalien mit dem mecklenburgischen Duo Piatkowski und Rieck und in der letzten halben Stunde dann etwas aus dem zentralsten Zentrum der Stadt Bremen, Jens Theo Müllers Deutung der rätselhaften und sagenumwobenen Bremer Rathausfassade, die ja alsbald für längere Zeit nicht mehr sichtbar sein wird für Besucher wie Einheimische. Doch jetzt streben wir erstmal in die nahe Ferne bzw. die ferne Nähe nach Sternberg. Sternberg 10 Jahre danach. Beobachtungen in einer mecklenburgischen Kleinstadt von Andreas Wojak.
Wir werden nicht mehr gespitzelt. Es gibt eine Unmenge Chancen, die man nutzen kann.
Also Freiheit, ich hatte vorher auch Freiheit.
Na, manche Jugendliche stellen sich hin und lachen die Polizei aus.
Also all die Dinge würde ich schon mal sagen und man könnte sie auch unter der Rubrik blühende Landschaften zusammenfassen.
Wohlstand ist nicht unwichtig, aber Wohlstand ist lange nicht das Wichtigste.
Also auf keinen Fall möchte ich irgendwie die Mauer zurück.
In vielen Fragen hätte die Mauer ruhig bleiben können.
Also das ist der Hauptpunkt der DDR-Nostalgie, denke ich, dass jeder seine Arbeit hatte.
Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht in der Lage, die Kultur, die an und für sich den Menschen auszeichnet, so zu erhalten, wie das die arme marode DDR früher gemacht hat.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Es wurde sich um die Jugend mehr gekümmert, fand ich.
Bei Adolf wird sich auch um die Jugend gekümmert und was toll, war nicht toll.
Sternberg im Jahr 2000. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich zum ersten Mal hier war. 1989 als Journalist. Westjournalist hieß es damals. Und so empfand ich mich auch selbst. Das kleine, hübsche Nest östlich von Schwerin macht immer noch einen sympathisch ruhigen Eindruck, wenngleich zwischen heute und 1989 Welten liegen.
Die mächtige, fast erdrückende gotische Backsteinkirche dominiert wie eh und je das Stadtbild. Aber sie muss sich jetzt arrangieren mit Reklametafeln, mit Supermärkten, Drogerien und Tankstellen der bekannten Markennamen, die jede deutsche Stadt verunzieren, mit der Videothek und dem Sonnenstudio. Vorbei ist es mit dem öden Grau in Grau. Die Altstadt ist geputzt und saniert.
Vorbei ist es aber auch mit dem Bahnhof, weil keiner mehr mit dem Zug fährt. Ebenfalls eine Sache der Vergangenheit, der VEB Holzbau und die Textilfabrik. Zwei Großbetriebe, in denen einmal 600 Menschen Arbeit hatten.
Aus dem Denkmal für deutsch-sowjetische Freundschaft am Wilhelm-Pieck-Ring, der jetzt Mecklenburg-Ring heißt, wurde das Denkmal für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Die umbenannten Straßen müssen erheblich mehr Verkehr als vor der Wende ertragen. Trabis und Wartburgs sind praktisch ausgestorben. Stattdessen bestimmen Fabrikate von VW und Opel das Bild.
Ich kann heute im komfortablen Sternberger Seehotel nächtigen. Ein Bau, dem das unansehnliche, wenngleich enorm frequentierte Kreiskulturhaus weichen musste. Und ich gestehe, dass ich den Luxus genieße. Die Umgebung mit dem See und die Heizkörper, die sich regulieren, und die Fenster, die sich öffnen lassen.
Dem idyllischen Sternberger See sieht man die Wände nicht an. Dabei lässt sich gerade hier der Unterschied zu früher exakt messen. Infolge einer neuen städtischen Kläranlage hat sich die Wasserqualität deutlich verbessert. Das freut den See und die vielen Camping- und Badegäste, die anders als zu DDR-Zeiten unorganisiert und auf eigene Faust herkommen. Jetzt fehlt nur noch, dass die alte verfallene Strandgaststätte, die wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse seit Jahren geschlossen ist, in neuem Gewand auferstehen darf.
Mit dem Sternberger See verbindet sich mir ein ganz besonderes Erlebnis. Hier habe ich zum ersten Mal in meinem Leben an einer kleinen Segelpartie teilgenommen. Eingeladen von Erhard Pankow, dem Holzbau-Mitarbeiter und Interviewpartner der ersten Sendung. Mit dabei auf Erhards Kajütboot waren seine Frau Margot sowie meine Familie. Wir erwiderten damals, 1992, einen Besuch der Pankows bei uns zu Hause in Oldenburg. Im Frühjahr 1990 waren sie unsere Gäste gewesen, Erhard und Margot sowie Uwe und Uschi. Der umtriebige Bruno hatte natürlich keine Zeit gehabt. Segeln, das war für mich immer ein Sport der besser Betuchten gewesen, während er hier in Sternberg sozusagen von Durchschnittsmenschen praktiziert wurde. Geld spielte zu DDR-Zeiten als Hürde praktisch keine Rolle. Soziale Unterschiede ebenfalls nicht. Und das ist ein Aspekt der DDR-Gesellschaft, so wie ich sie in Sternberg erlebt habe, der mir bis heute, ich gestehe es, sympathisch ist.
Trotz vielfältiger Befürchtungen, die Erhard und seine Segelfreunde nach der Wende plagten, die Segelei haben sie sich erhalten können. Aus der Sternberger Segelsektion wurde der Sternberger Segelverein. Und die Mitgliedsbeiträge sind immer noch mäßig. Auch wenn es mit der systematischen und staatlich unterstützten Nachwuchsförderung vorbei ist.
Und was wurde aus Erhard, Uwe, Bruno und den anderen? Es gibt sie alle noch, auch wenn die Wende das Leben der meisten kräftig durcheinandergewirbelt hat.
Erhard Pankow, Idealist und Ex-Kommunist, der sich von seinen oberen SED-Genossen verraten und verkauft fühlte und gelegentlich noch fühlt, der nach der Wende zunächst die CDU gewählt hat und jetzt die SPD, sieht die Dinge gelassen fatalistisch.
Ich kann das ganz ehrlich so sagen, dass ich vorher auch gelebt habe und ich konnte arbeiten, brauchte dort nicht so viel Angst haben, dass ich meine Arbeit verliere. Nicht? In dieser Form, wir haben ja auch Sport treiben können, nicht? Also war ich eigentlich glücklich. Ich konnte das hinüber retten, ich bin auch glücklich.
Man müsse jetzt eben mit der neuen kapitalistischen Gesellschaftsform leben, sagt der Tischler, der inzwischen in einer neu gegründeten kirchlichen Werkstatt für Behinderte in Sternberg arbeitet. Er sieht die Umwälzungen nicht als große Chance für sich, sondern freut sich eher, dass er und seine Familie vergleichsweise glimpflich davongekommen sind. Andere, die arbeitslos geworden seien, habe es viel härter getroffen, sagt er.
Uwe Prütz, Lehrer und ehemaliger hauptamtlicher Sportfunktionär in Sternberg, blieb, aus für ihn nicht erklärlichen Gründen, eine Rückkehr in den regulären Schuldienst versagt. Er fand jedoch eine Arbeit in einer neuen Schule für geistig Behinderte, eine Tätigkeit, die dem Pädagogen viel Spaß macht.
Der ehemalige SED-Genosse, der zu DDR-Zeiten des Öfteren mit nicht konformen Meinungsäußerungen auffiel und aneckte, ist der Lokalpolitik treu geblieben. Jetzt als Vorsitzender der PDS-Ratsgruppe. Auch wenn es ihm persönlich ganz gut geht, so fällt doch sein Resümee über die Wende äußerst kritisch aus.
Ja, das Wesentliche, was sich aus meiner Sicht verschlechtert hat, dass ein unwahrscheinlicher Werteverfall einhergegangen ist in den letzten 10 Jahren. Es reduziert sich fast alles aufs Geld. Es gibt kaum noch Werte, die außer Geld eine Rolle spielen. Und ich frage mich, wie hat sich der Mensch in diesen 10 Jahren entwickelt? Und ich kann da nicht ehrlichen Herzens sagen, der Mensch ist besser geworden. Im Gegenteil. Ich denke, dass wir in eine Ellbogengesellschaft hineingekommen sind und wir aufpassen müssen, dass der Mensch nicht zum Wolf wird. Und das haben wir früher in dieser Form nicht gekannt.
Uwe Prütz wäre lieber eine Art dritten Weg gegangen zwischen Ost und West, natürlich mit Meinungsfreiheit und ohne Stasi, die auch ihm persönlich zugesetzt hat, aber doch mit deutlich anderen sozialen bis sozialistischen Akzenten. Wie viele ehemalige DDR-Bürger hadert er damit, dass aus seiner Sicht die Wende keine Vereinigung von Ost und West war, sondern eine Vereinnahmung des Ostens durch den Westen. Man habe den Ossis ihre Identität genommen, sagt er, und da klingen Gefühle von Demütigung und Bitterkeit durch.
Der Dritte im Bunde, mit dem ich 1989 und 90 manche Stunde verbracht habe, in nächtlichen Runden von ungewöhnlicher Nähe und Intensität in dieser fiebernden historischen Situation, der Dritte ist Bruno Pischl.
Immer noch steigt Bruno Pischl allmorgendlich mit seinem Freund, dem Arzt Dr. Siegfried Wiesner, zu einem Erfrischungsbad in den Sternberger See, selbst bei winterlichen Temperaturen. Für Bruno, den praktizierenden Katholiken, kam die Wende wie gerufen. Erst die neuen Verhältnisse erlaubten ihm, nach harten Durststrecken Träume zu haben und sie mit eisernem Willen und ungeheurer Energie zu verwirklichen.
Keine privaten Träume. Da ist er ganz bescheiden und sich selbst treu geblieben, wenn man einmal von seinem flotten Mercedes absieht, in dem er manchmal wie ein typischer Ossi rast, dass einem Angst und Bange werden kann. Nein, ihn bewegte ein sozialer Traum. Ein neues, prächtiges Seniorenheim ziert heute Sternberg. Eine großzügige, architektonisch gelungene Anlage mit vielen zufriedenen Bewohnern, sodass sich der Besucher fragt, wie haben die das nur hingekriegt? Bruno hat es hingekriegt, er hat seine Chance ergriffen.
Wir werden nicht mehr gespitzelt, es gibt demokratische Verhältnisse. Und ich denke, es gibt eine Unmenge Chancen, die man nutzen kann. Und die Menschen haben selbst zu entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Der einzelne Mensch ist absolut gefordert. Und da bedauere ich, dass viele Menschen sich selbst zu wenig erkennen als die eigentlichen Aktiven, die sich engagieren müssten. Das ist kein anderer, der das macht.
Segeln tun sie alle. Erhard, Uwe und Bruno. Und wenn die schmackhaften Aale aus dem Sternberger See geräuchert werden, dann sind auch die Ehefrauen und anderen Familienmitglieder mit dabei. Wir werden sie noch wieder treffen.
Passionierter Segler ist auch der hauptamtliche Bürgermeister Jochen Quandt. Das CDU-Mitglied ist ungewöhnlich beliebt.
Wen auch immer ich frage, jung oder alt, politisch links oder eher konservativ eingestellt, auf den Bürgermeister lässt niemand etwas kommen. Und als vor einiger Zeit Jochen Quandt und sein Sohn auf dem Sternberger See beim Segeln von einem Gewitter überrascht und durch Blitzschlag leicht verletzt wurden, war auch die ganze kleine Stadt getroffen. Jochen Quandt macht, so heißt es, gute Politik. Aber vor allem ist er einer von uns, wie man mir in Sternberg sagt. Jemand, der auf sympathische und offene Weise über sich und seinen Werdegang spricht.
Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich zu DDR-Zeiten mich unter Zwang irgendwie versetzt gefühlt habe. Im Prinzip gehörte ich wahrscheinlich zu der großen Schar der Menschen, die sich eigentlich damit abgefunden haben und versucht haben, ihr Leben hier zu leben, so wie es eben der Rahmen möglich gemacht hat. So, also ich gehörte nicht zu denen, die nur unbedingt an den Fesseln der DDR gerüttelt haben. Und insofern, ja, wie soll ich das nur beschreiben? Das ist gar nicht so einfach. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt die DDR zurücksehen. Das ist erstmal Fakt. So, ich fühle mich jetzt hier wohl, wir als Familie, und finde auch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wesentlich besser als das zu DDR-Zeiten.
Seit 1990 ist der gelernte Diplom-Mathematiker, der vor der Wende in der Kreisverwaltung tätig war, im Amt. Er kann sich auf eine satte Mehrheit von 10 CDU-Sitzen im Stadtrat stützen, während die PDS über 4 und die SPD lediglich über 2 Mandate verfügt. Aber Parteipolitik spielt keine große Rolle in Sternberg, wie mir von allen Seiten versichert wird. Und so dürfte das Fazit von Jochen Quandt über 10 Jahre Sternberger Kommunalpolitik auf allgemeine Zustimmung stoßen.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir in den 10 Jahren als Kommunalpolitiker die Möglichkeiten genutzt haben und viele Dinge im Bereich der Infrastruktur nach vorne bewegt haben. Ob das nur im Rahmen der Stadtsanierung war, Häuser, Straßen in der Innenstadt, aber auch neue Wohngebiete erschlossen. Wir haben ein Gewerbegebiet erschlossen, nicht nur erschlossen, sondern wir gehören zu den Glücklichen, die es auch zumindest bis zu 90% besiedeln konnten, was ja nun nicht immer der Fall war. Wir haben den Tourismus entwickeln können, die touristische Infrastruktur ausgebaut. Wir wurden staatlich anerkannt, Erholungsort 1997. Also all die Dinge würde ich schon mal sagen und man könnte sie auch unter der Rubrik blühende Landschaften zusammenfassen.
Jochen Quandt ist souverän genug, auch die Probleme zu benennen, die auf der Kommune lasten. So mangelt es an Ausbildungs- und vor allem an Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosenquote beträgt rund 25%. Viele, besonders junge Menschen, haben die Stadt verlassen und dass Sternberg immer noch so viele Einwohner zählt wie vor der Wende, nämlich gut 5000, ist vor allem das Ergebnis von Eingemeindungen umliegender Dörfer. Auch der Kreisstatus ging verloren. 1994 wurde Sternberg dem Kreis Parchim zugeschlagen.
Auf ein besonders düsteres Kapitel der Nachwendezeit deutet das hin, was den Besucher gleich am Ortseingang empfängt. Die Ruinen des VEB Holzbau.
Dass diese Arbeitsplätze insgesamt nicht gehalten werden konnten, das war, glaube ich, allen klar. Aber wie dann die Privatisierung erfolgte und was da jetzt draus geworden ist, das ist eben das, was uns hier echt missfällt und was auch den Bürger sicherlich insgesamt stört an der gesamten Entwicklung hier. Und ich sage mal auch im Befinden wahrscheinlich das eine oder andere, was positiv gelaufen ist, durch solche Dinge dann wieder auch ein bisschen negativ gesehen wird, beziehungsweise nicht so gesehen wird, wie es eigentlich sein sollte.
Es ist ein unseliges Kapitel. Eine Mischung strukturpolitischer Arroganz und Borniertheit seitens der Treuhand, gepaart mit dem kriminellen Tun halbseidener Absahner aus dem Westen. Die Zeche zahlten die Arbeitnehmer.
Auch Jochen Quandts Vorgänger Hans Schwichtenberg, der 1990 aus dem Amt schied, weil er sich in den ersten freien Wahlen nach der Wende nicht behaupten konnte, durfte über die Entwicklung des Holzbaus entsetzt sein. Obgleich sie ihm eine Bestätigung für seine Sicht der Wendezeit ist.
Der langjährige SED-Genosse ist der Einzige, der sich jetzt einem Interview kategorisch verweigert. Noch immer trägt er mir, dem Westjournalisten, nach, wie ich ihn vor 10 Jahren charakterisiert hatte. O-Ton 1990, Hans Schwichtenberg.
Persönlich, auch bei uns gibt es einen Umdenkungsprozess. Wir sind hier an der untersten Ebene gewesen, haben hier gewirkt. Wir haben sehr viel getan für unsere Bürger. Ich muss sagen, ich hoffe, dass die Bürger das akzeptieren. Es ist sicherlich nicht leicht für mich zu sagen, dass die Wege, die die SED beschritten hat, die wir hier in Sternberg teilweise mitgestaltet haben, nicht richtig waren.
Hans Schwichtenberg, so hatte ich damals formuliert, ein verunsicherter, ein verwirrter Bürgermeister, der gerne im Amt bleiben würde, aber andererseits auch spürt, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wenn ihn jemand zu einer erneuten Kandidatur für das Bürgermeisteramt auffordere, werde er sich der Verantwortung nicht entziehen, sagt er. Doch wer sollte ihn rufen? Und diese Bewertung von 1990, die ärgert ihn noch heute. In der Tat wurde er nicht gerufen. Seine Zeit war abgelaufen, auch wenn man ihm persönlich nichts vorwerfen konnte. Aber er stand eben für das marode DDR-System.
Hans Schwichtenberg kehrte der SED bald den Rücken. Und obwohl er vor 1989 auf deutliche Distanz zur Kirche bedacht war, fand er ausgerechnet dort seinen neuen Arbeitsplatz, als Leiter einer diakonischen Werkstatt für Behinderte. Er ist jetzt Vorgesetzter von Erhard Pankow, dem ehemaligen Holzbaumitarbeiter. Kleine Sternberger Welt. Hans Schwichtenberg ist parteilos, wohnt vor den Toren Sternbergs in einem kleinen Dorf, wo er sogar wieder zum Bürgermeister gewählt worden ist, aber doch nur ehrenamtlich.
Ich treffe Sternbergs Ex-Bürgermeister in seinem Betriebsbüro. So wie er mir seinerzeit mit Stolz sein Sternberg präsentierte, so zeigt er jetzt seine Werkstatt. Er ist freundlich und deutlich souveräner als damals, winkt aber entschieden ab, als ich das Aufnahmegerät anstellen will. Gleichwohl nimmt er sich Zeit für ein Gespräch. Wenigstens soll ich doch wissen, was er denkt. Er habe sich nichts vorzuwerfen, sagt er. Er habe sich immer für Sternberg engagiert. Im Zusammenhang mit der Wende benutzt er das Wort Siegermentalität, womit, wie ich spüre, auch ich irgendwie gemeint bin und spricht von ihr und wir. Zumindest für Menschen wie Hans Schwichtenberg tun sich da immer noch gewaltige Gräben auf.
Für ihn persönlich sei es seit der Wende gut gelaufen, erzählt er. Er habe jetzt ein Auto und sei sogar, wenn auch in bescheidenem Rahmen, Eigentümer von Grund und Boden geworden. Dagegen stehen aus seiner Sicht gravierende Verschlechterungen, vor allem die Arbeitslosigkeit sowie die schwierige, von Perspektivlosigkeit gekennzeichnete Situation vieler Jugendlicher. Überdies konstatiert er so etwas wie zunehmende soziale Kälte. Man kümmere sich nicht mehr umeinander. Jeder mache seine Tür zu.
Jochen Quandt und die meisten anderen, die ich befrage, sehen das anders. Zumindest in anderer Gewichtung. Zu ihnen gehört auch Inge Kowalesko, die mir 1989 als offizielle Interviewpartnerin präsentiert wurde. Die Grundschullehrerin, Ehefrau und Mutter zweier Töchter, war damals in der SED und Mitglied in der Stadtvertretung. Originalton 1989.
Bei uns ist Politik Geschichte, Geschichte unserer Stadt, Geschichte unseres Bezirkes, Geschichte unserer DDR. Und so versuche ich das auch meinen Schülern darzubringen. Wir machen das an Beispielen, zum Beispiel, was bei uns in der Stadt errichtet wurde, an Bauten, welche Betriebe sich aufgebaut haben, erweitert wurden, wie es den Menschen geht, wie sie leben. Das sind Werte, die ich schon mit den Schülern jeden Tag bespreche. Und an denen messen wir Geschichte und auch die Politik unseres Staates und auch unserer oder meiner Partei.
In der Partei hielt es Inge Kowalesko nach der Wende nicht mehr lange. Heute wählt sie SPD. Auch mit dem kommunalpolitischen Engagement ist es vorbei, aber nicht aus Frust oder Bitterkeit, sondern weil jetzt, wie sie sagt, einfach die Jungen ran sollen.
Die 50-jährige Pädagogin, die nach wie vor im Schuldienst steht, in einer Sternberger Grundschule, wohnt inzwischen mit einem neuen Lebenspartner in einem schmucken Eigenheim in Sülten, einem idyllischen Dorf in der Nähe Sternbergs. Ihr Ex-Ehemann hat die Familie 1990 in Richtung Westen verlassen. Die beiden Töchter sind lange erwachsen.
Die DDR ist passé, auch für Inge Kowalesko. Aber dennoch ist die Geschichte noch sehr präsent.
Es ist so, dass ich jetzt schon in der ersten Klasse wieder Eltern habe, die Schüler bei uns waren. Und ich muss sagen, man spürt bei allen trotzdem irgendwie eine Hochachtung oder so. Sie sagen ja nicht, dass sie nichts gelernt haben. Aber in vielen Dingen stimmen sie mit mir überein, dass sie jetzt merken, bei der Erziehung ihrer Kinder, dass es doch eine viel größere Freiheit auch für die Eltern gibt. Sie werden nicht bevormundet, ihnen wird nicht vorgetragen, was das Kind jeden Tag machen muss, wie weit es sein muss, zum Beispiel im Stoff, oder wie weit es in persönlichen Eigenschaften sein muss. Und das ist heute alles nicht mehr. Dieser Druck ist einem genommen. Eltern wie auch Lehrer.
Also ist alles besser geworden?
Nein, alles besser ist nicht, wenn ich daran denke, gerade ich bleibe mal jetzt bei meiner Klasse, wie viele Muttis oder wie viele Eltern arbeitslos sind, welche Probleme es gibt. Dann möchte ich auch dazu sagen, dass es auch in der ersten Klasse schon so ist, dass die Kinder sehr auf Äußerlichkeiten achten und nicht alle Kinder so gekleidet sind, wie sie es vielleicht gerne möchten, was die Markenware betrifft. Dann die Gewalt an unserer Grundschule ist döller geworden und das war früher, muss ich sagen, nicht ganz so.
Und wenn die Pädagogin abwägt zwischen früher und heute?
Ja, abwägen kann man es nicht. Man muss jetzt in dieser Situation eben so handeln. Auf jeden Fall sagen wir alle, egal ob wir im Lehrerkollektiv sind oder auch im Lehrerkollegium sind oder auch als Eltern, dass diese Zeit doch die bessere ist. Also auf keinen Fall möchte ich irgendwie die Mauer zurück.
Inge Kowalesko ist in aufgeräumter Stimmung, als sie mich empfängt. Ganz entspannt. Ich habe sie anders in Erinnerung, eher steif und verkrampft. Sie lacht, als sie sich an meine früheren Besuche erinnert und daran, dass sie nach meinem ersten Interview im Oktober 1989 prompt Besuch von Stasi-Mitarbeitern erhielt, denen sie alles haarklein berichten musste. In der Tat, der Schatten der Stasi lag damals über allem und es war für mich nicht immer einfach, die Aussagen der Interviewpartner zu bewerten. Sprachen sie aus innerer Überzeugung oder hatten sie zu bedenken, was andere über sie dachten und wussten und von ihnen erwarteten?
Ex-Bürgermeister Hans Schwichtenberg war damals offenkundig nicht erbaut über den Westjournalisten und die Unruhe, die er nach Sternberg brachte. Aber er konnte sich dem Interview nicht verweigern, weil die Vereinbarung mit der Westrundfunkanstalt über das Stadtporträt höheren Orts getroffen worden war. Schwichtenberg und alle anderen wussten es. Die Stasi war immer dabei.
Ob nun in Gestalt des offiziellen, mir zugeteilten Pressebegleiters oder auf andere Weise, das vermag ich nicht zu sagen. Aber Spitzel, das wusste jeder, Spitzel gab es überall. Ich erinnere mich gut an eine Episode, die ich in der ersten Sendung erwähnt habe. Durch ein geschicktes Manöver war es Bruno Pischel gelungen, den staatlichen Pressebegleiter auszutricksen und ohne diesen mit mir und einigen anderen eine kleine Bootstour auf dem Sternberger See zu unternehmen. Den Stasi-Typen haben wir aber abgehängt, strahlte Bruno damals. Als ich später einem Kenner der Szene davon erzähle, lächelt der nur und sagt, glauben Sie doch nicht, dass das so einfach ablief. Überlegen Sie mal, wer denn auf dem Boot mitgefahren ist. Die Stasi-Berichte, die über meine Arbeit angefertigt wurden, sind nicht mehr vorhanden. In den Akten findet sich lediglich ein Hinweis, dass ich als Westjournalist aus Anlass der Sternberg-Sendung in einem sogenannten Sicherungsvorgang erfasst wurde. Angelegt wurde die Karte einige Wochen nach Abschluss der ersten Interviewreihe am 7. November 1989, gerade mal 2 Tage vor dem Anfang des Endes der DDR. Während meines ersten Sternberg-Aufenthalts wurde mir eine Reihe von Gesprächspartnern präsentiert. Als ich dann während der Aufnahmen den Wunsch äußerte, noch weitere Sternberger meiner Wahl kennenzulernen, unter anderem den evangelischen Pastor, reagierten mein Pressebegleiter und auch Bürgermeister Hans Schwichtenberg äußerst reserviert. Immerhin intervenierten sie nicht, als ich nach einigem Hin und Her Pastor Joachim Anders auf eigene Faust aufsuchte.
In den Wochen kurz vor dem Mauerfall, den freilich niemand voraussah, was heute leicht vergessen wird, in diesen Wochen im Herbst 1989 war schon einiges in Bewegung gekommen, wie man selbst im abgelegenen Sternberg spüren konnte.
Wach auf, du deutsches Land, ließ Pastor Anders am 14. Oktober 1989 seine Gemeinde singen. Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand Wahrheit hören. Die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft ihr oft mit Schwören. Das Credo des aufmüpfigen Pastors lautete damals wie heute:
Ich bin Christ und ein Christ, der apolitisch ist, hat Jesus nicht verstanden.
Das mochte die SED nicht gerne hören, obgleich der Pastor die Menschen nicht dazu ermuntern wollte, den Staat aus den Angeln zu heben, sondern, wie er es ausdrückte, zum bewussten Leben vor sich selbst. Ich war damals von seinen klaren Worten beeindruckt. Ein Mensch, der sich offenbar von niemandem einschüchtern ließ. Aus seinen Äußerungen und vor allem aus der Art und Weise, wie er Dinge sagte, habe ich aber auch einen etwas abschreckenden moralischen Rigorismus herausgehört. Mit dem Ergebnis der Wende ist Joachim Anders nicht zufrieden.
Ich hätte mir gewünscht, dass nach dem Zusammenbruch der DDR die Kräfte, die damals das vorwiegend bewegt haben, auch weiterhin ihre Träume hätten mit entsprechender Zeit verwirklichen können. Und dass wir nicht dann ein Deutschland miteinander weitergebaut hätten, das eine Überschrift trägt, wie dann der Wahlslogan war, der seinerzeit zum Sieg der CDU geführt hat, Wohlstand für alle. Wohlstand ist nicht unwichtig, aber Wohlstand ist lange nicht das Wichtigste. Vielmehr hätten wir vielleicht als Slogan leben sollen, Gemeinschaft für andere, Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft für alle. Ich sehe, dass unter diesem Slogan Wohlstand für alle dann schließlich die Entwicklung eingesetzt hat, die uns voneinander ein Stück weit entfernt hat, nach anfänglicher großer Nähe, die beiden deutschen Teilstaaten, die dann zusammengeworfen wurden. Und es sind viele Chancen seinerzeit verpasst worden, ein Gesellschaftsmodell zu leben, das ein anderes ist als das, was die allgemein westliche Welt heute lebt, auf Kosten der südlichen Länder.
Im Januar 1990 hatte ich Joachim Anders als einen der letzten Sozialisten in Sternberg bezeichnet. In dieser Zeit gehörte der Theologe zu den wichtigsten Personen in Sternberg. Auch hier strömten plötzlich zuhauf Menschen in die Kirche, die vorher einen großen Bogen um sie gemacht hatten.
Dass denn zum Beispiel der Bürgermeister oder die Lehrer und Direktoren da waren, das nahm ich teilweise mehr als Neugierde weil eben viele da waren, wollten sie auch dabei sein. Wobei nun im Hinblick auf den Bürgermeister Schwichtenberg sicherlich gesagt werden kann, dass er auch während der tiefen DDR-Zeit immer ein offener Mann war. Sicherlich auch ein Mann, der nach Anordnungen handelte. Mein Eindruck war allerdings nie, dass er kam, um auszuhorchen, auszuspionieren. Den Eindruck hatte ich von anderen Leuten eher, und denen gegenüber man sich, wenn ich das jetzt in der Rückschau deuten soll, vielleicht etwas vorsichtiger hätte verhalten sollen.
700 Seiten umfasst die Stasi-Akte von Joachim Anders, die er nach langem Zögern sich erst 1998 getraut hat anzusehen. 36 IMs waren im Lauf der Zeit auf den unbequemen Geistlichen angesetzt, der damit vermutlich die bestüberwachte Person in Sternberg gewesen sein dürfte. Selbst unter den 14 Kirchgemeinderäten befanden sich drei Spitzel. Der evangelische Pastor war dabei das Objekt eines, wie es in seiner Akte heißt, gezielten innerkirchlichen Zersetzungsprozesses.
Aus den Unterlagen gehe hervor, dass auch einer meiner Interviewpartner von damals mit einiger Wahrscheinlichkeit als Spitzel gegen ihn eingesetzt war, sagt der Geistliche. Er nennt den Namen und ich kann nur den Kopf schütteln. Nein, unvorstellbar.
Auch vor diesem Hintergrund ist Joachim Anders froh, inzwischen woanders tätig zu sein. In Neustadt-Glewe, nahe Ludwigslust. 1995 ist er fortgegangen, nachdem es in Sternberg zu unerquicklichen Querelen gekommen war. Querelen, wie sie in Kirchengemeinden des Öfteren üblich sind.
Für die Pastorin Cornelia Ogilvie, die sich gemeinsam mit ihrem Mann jetzt die Pfarrstelle in Sternberg teilt, sind die Geschehnisse vor und auch nach der Wende bereits Geschichte.
Also wir sind ja nach der Wende hergekommen und wir wissen von den Leuten aus Sternberg, von vielen nicht, wo sie früher gestanden haben. Und gehen da eigentlich auch fröhlich und offen auf alle zu. Bei manchen merken wir, die haben kein Interesse oder das ist ihnen auch unangenehm, mit der Kirche was zu tun zu haben. Und bei anderen merken wir aber, dass sie ganz froh sind, einen neuen Anfang machen zu können mit neuen Leuten. Oder für manche Leute in der Kirchgemeinde ist es schwer auszuhalten, dass wir mit Leuten zu tun haben wollen oder können, die früher auch der Gemeinde gegenüber unangenehm gewesen sind, was wir einfach nicht wissen.
Als munteres, manchmal sogar aufgeregtes Völkchen charakterisiert die Pastorin die Sternberger. Sie registriert bei auffällig vielen Menschen, im Vergleich mit anderen Gegenden Mecklenburgs, Lebensfreude und Optimismus.
Die unruhigen Wendezeiten, als der Kirche plötzlich eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle zufiel, sind vorbei. Man ist jetzt sozusagen wieder unter sich, allerdings mit einigen Nachwuchssorgen. Die evangelische Kirche, der zu DDR-Zeiten viele Sternberger den Rücken gekehrt hatten, ist seit der Wende nochmal ein Stück geschrumpft. Sie zählt nur rund 700 Mitglieder. Als einen ausgesprochenen Glücksfall bezeichnet es die Pastorin, wenn sich in Sternberg ein Paar kirchlich trauen lässt. Nur einmal geschah dies in den vergangenen Monaten.
Ein wenig Hoffnung setzt Cornelia Ogilvie auf die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Auch wenn die übergroße Mehrheit dem Ritual der Jugendweihe verhaftet ist, so finden doch auch einige junge Menschen den Weg in die Kirche. Immerhin wurden im Jahr 2000 10 Jugendliche in Sternberg konfirmiert.
Jugendweihe, das ist unzweifelhaft ein Stück DDR, vielleicht auch ein Stück Ossi-Identität. Wie nimmt die Pastorin die DDR-Sehnsucht in Sternberg wahr? Spielt sie eine große Rolle?
Wo ich das ganz oft erlebe, das ist die Vollbeschäftigung. Also das ist der Hauptpunkt der DDR-Nostalgie, denke ich. Dass jeder seine Arbeit hatte. Was damit wirtschaftlich zusammenhängt, darüber denkt eigentlich dann kaum noch einer nach. Und das ist ja eine sehr verständliche Sehnsucht. Und was Ruhe und Ordnung anbelangt, erlebe ich das auch sehr oft. Da wird allerdings ziemlich schnell vergessen, was der Preis für die Ruhe war.
Thank you.
gründen, ein Haus bauen, Kinder kriegen, das ist mein Ziel, ja.
Beruflich weiterkommen im Baugewerbe irgendwie? Vielleicht kleine Firma, vielleicht mal Selbstständigkeit. Ja, und eigentlich auch Familie gründen, Haus bauen.
Lebensziele eines jungen Sternberger Paares im Jahr 2000. Die Versicherungskauffrau Nicole Bittermann, die auch in Sternberg aufgewachsen ist, pendelt täglich ins 45 Kilometer entfernte Schwerin, während ihr Freund, der Zimmerer Thomas Franz, der aus Wismar stammt, jeden Tag in seine alte Heimatstadt zur Arbeit fährt. Sie haben sich in einem Vorort Sternbergs ein Grundstück gekauft, demnächst soll es mit dem Hausbau losgehen. Die beiden sind voller Tatendrang und blicken mit Optimismus in die Zukunft.
Während andere über Arbeitslosigkeit und mangelnde staatliche Fürsorge klagen, sehen die beiden keine großen Probleme auf sich zukommen. Von DDR-Sehnsucht keine Spur, scheint es zunächst.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und irgendwie eine Möglichkeit gibt es immer. Also sicherlich, mich kann auch keiner vor Arbeitslosigkeit schützen, aber ich wüsste immer, dass ich irgendwo wieder mein Bein in die Tür kriege.
Alle meine Gesprächspartner frage ich, ob sie heute in Sternberg Armut wahrnehmen. Die Antworten fallen recht unterschiedlich aus, je nach der Perspektive des Betrachters. Es gäbe sicherlich den einen oder anderen Sternberger, der die Chancen der Wende nicht nutzen konnte und jetzt an der Armutsgrenze lebe, sagt zum Beispiel Bürgermeister Quandt. Aber alle hätten doch eine Wohnung und verhungern müsse auch niemand.
Mit einem uneingeschränkten Ja antwortet dagegen die Lehrerin Inge Kowalesko, die diesen Eindruck vor allem aus Besuchen in einzelnen Elternhäusern gewonnen hat.
Und die Antwort von Thomas und Nicole? Gibt es Armut in Sternberg?
Ich glaube ja. Ja, das ist gleich hier 20 Meter weiter, dieses Eckkneipe da, dieses, naja, wie sagen, Bratwurstbude oder sowas, sagen wir da meistens so. Da sieht man schon öfters Personen, die so, naja, Alkoholiker. So, da sieht man so einen gewissen sozialen Abstieg, so, man verkommen. Ich glaube, da gibt es Armut, ja.
Sicherlich sehen die nicht gerade gut betucht aus, aber ich denke, dass das nicht ganz ohne eigenes Verschulden so ist. Ich fühle mich bei keinem irgendwie jetzt peinlich berührt, dass ich denke, oh Gott, ist der arm, oh Gott, tut der mir leid oder so. So eine Leute kenne ich hier nicht. Also wenn die so aussehen, dass man denkt, dass sie sicherlich nicht zur reicheren Schicht gehören, dann denke ich immer, ja, ihr seid selbst schuld.
Als die DDR das Zeitliche segnete, waren Nicole und Thomas 15 bzw. 16 Jahre alt. An ihre Kindheit haben sie gute Erinnerungen. Behütet sei sie gewesen, sagt Nicole, und Thomas hebt hervor, dass es für ihn eigentlich nur Schule und Sport gegeben habe.
Die Nachwendezeit erlebten beide auch als Aufbruchzeit. So wählten sie aus diesem Lebensgefühl heraus die Grünen, die für sie, wie sie sagen, so etwas wie Pep und Frische verkörperten. Damit ist es vorbei. Sie mögen sich politisch gar nicht mehr zuordnen. Davon abgesehen, dass sie bei den Kommunalwahlen natürlich den CDU-Mann Jochen Quandt wählen. Und der Blick auf die heutigen Verhältnisse fällt nicht uneingeschränkt positiv aus.
Sicherlich genießt man jetzt die Freizügigkeit, dass man überall hinfahren kann, dass man nicht mehr 14 Jahre lang auf ein Auto warten muss. Das ist sicherlich eine Seite. Andererseits finde ich das Thema Sicherheit und Ordnung und Recht und was weiß ich was, fand ich schon ein bisschen besser geregelt. Ich finde, dass gerade Jugendliche und Kinder an Schulen, die mit Messern rumlaufen und sich dann immer noch auf ihre Rechte berufen und dass die Lehrer dort eben halt teilweise dort machtlos sind und keine Eingriffsmöglichkeiten mehr haben, so wie früher, das finde ich schon erschreckend. Also früher hat keiner einen Lehrer angegriffen und wenn, dann wurde er so dafür bestraft, dass er es nie wieder gemacht hat.
Der Respekt vor der Staatsmacht Polizei an sich, der ja so bestanden hat, was man ja auch als Jugendlicher oder als Heranwachsender schon mitbekommen hat. Das war halt ein Polizist, war eine Respektperson. Den ist man besser aus dem Weg gegangen oder gar nicht mit denen überhaupt erst Kontakt gehabt, weil, naja, und heutzutage, wenn man das sieht, manche Jugendliche stellen sich hin und lachen die Polizei aus.
Es ist so, wie Pastorin Ogilvy sagt. Das Thema Ruhe und Ordnung berührt fast jeden erwachsenen Sternberger in irgendeiner Weise. Wobei die Bereitschaft, etwas weiter nachzufragen, nicht besonders ausgeprägt sei.
Ich gehe auch ungern nachts alleine durch die Straßen. Ich kann das Gefühl sehr gut verstehen, aber ich glaube, dass die Jugend sich so perspektivlos fühlt. Und dass das eine große Anfrage ist an uns Erwachsene und an das, was wir ihnen vermitteln über ihre Perspektiven. Und ich denke, dass das viel wichtiger ist, da anzusetzen, als das Alte sich zurückzuwünschen.
Es handele sich eher um eine diffuse Gewaltbereitschaft als um organisierten Rechtsradikalismus, sagt die Pastorin.
Zu nächtlichen Überfällen oder Übergriffen ist es in Sternberg zwar noch nicht gekommen, aber mehrere ältere Gesprächspartner berichteten doch von Anpöbeleien durch angetrunkene Jugendliche und junge Erwachsene, die gelegentlich Nazi-Lieder grölten und auch wohl die Urheber von Vandalismus in den Sternberger Kleingartenanlagen seien.
Sternberg wird zerteilt durch eine Hauptdurchgangsstraße, die Bundesstraße von Schwerin nach Güstrow. Hier am Mecklenburgring besitzen Margot und Erhard Pankow ein altes Haus, das sie zusammen mit der Familie einer ihrer Töchter bewohnen. Bis Mitte der 90er Jahre wohnten sie in einem Häuserblock, früher Staatseigentum, jetzt eine gemeinnützige Gesellschaft. Als die Miete kontinuierlich stieg, ergriffen sie die Chance und kauften das Haus, das aus dem Jahr 1920 stammt.
Margot Pankow war ihr Leben lang berufstätig, zumeist als Raumpflegerin. Seit 1995 ist sie arbeitslos, demnächst wird sie Rente beziehen. Es waren harte Jahre für die tatkräftige Frau. Sie, die sich immer bester Gesundheit erfreut hatte, der Anlauf und Stützpunkt für ihre Kinder und Enkelkinder in der großen Familie, sie brauchte jetzt selbst Trost und Hilfe. Körperliche Leiden stellten sich ein und mit ihrer seelischen Verfassung stand es ebenfalls nicht zum Besten, auch wenn sie heute nicht gern darüber redet. Als sie mich wieder mal mit großer Herzlichkeit bewirtet, Erhard ist noch nicht zu Hause, erzählt sie ein bisschen.
Naja, es ist schon eine Nervenbelastung, sowas denn. Sowas, wenn man denn nun einmal so viele Jahre da war bei der Fähr, hört der Betrieb auf. Ja, wo kommst du hin? Wie nu? Die 3 Jahre Arbeitslosengeld reichen ja nicht bis zur Rente. Ne? Und dann war ich auch noch sehr niedergeschlagen, wie ich bei der Sparkasse nachher nach 2 Jahren meine Kündigung kriegte. So, das sind alles Sachen, die nervlich an einem auch nicht vorbeigehen. Wenn die Familie nicht so hinter mir gestanden hätte, dann hätte es doch manchmal schlecht ausgesehen für einen.
Und was hält Margot von der neuen Freiheit? Ist sie nicht viel höher zu schätzen als Vollbeschäftigung, davon abgesehen, dass diese ökonomisch auf Sand gebaut war?
Aber wenn ich das entsprechende Geld nicht dazu habe, nützt mir die Freiheit und das Reisen auch nicht viel. Also Freiheit, ich hatte vorher auch Freiheit. Wir hatten unsere Arbeit in unseren Weg gegangen und also ich kann nicht sagen, dass es mir vorher schlechter ging, muss ich so sagen. Und vor allem, man hat ruhiger gelebt und es haben nicht so viele rumgelungert auf der Straße, wie es heute so ist.
Für Margot Pankow hätte die Mauer nicht zu fallen brauchen, da ist sie ganz ehrlich. So weit geht ihr Mann Erhard nicht, der übrigens genau wie seine Frau die SPD wählt, nur nicht bei den Kommunalwahlen, bei denen die Pankows dem CDU-Kandidaten Jochen Quandt ihre Stimme geben.
Die Entwicklung geht weiter und die Zeiten hier mit dem Kalten Krieg und so, das war ja auch nicht mehr tragbar. Irgendwie musste sich ja was wenden. Aber man hatte doch beruhigter abends auf die Straße gehen können und diese ganzen Fragen. Ne? Und hier wie in Sternberg auch hier mit den Neonazis so, nicht? Und das ist nicht schön, wenn du das denn siehst, wenn die mit ihren großen Hunden dann umher und dann, nicht? In der Gruppe sind sie dann mächtig, stark. Wenn sie dann alleine sind, ist es ja nicht so. Aber das ist schon nicht ganz so. Und deshalb möchte ich sagen, in dieser Form hat Margot dann schon recht. In vielen Fragen hätte die Mauer ruhig bleiben können. Aber die menschliche Entwicklung geht weiter und sie konnte so nicht mehr weiter existieren.
Der Ex-Genosse, dem der Abschied von seinen kommunistischen Idealen nicht leicht gefallen ist, weiß die neue Freiheit trotz allem durchaus zu schätzen. Aber was er partout nicht versteht, ist, dass auch den Feinden der Freiheit mit ihrer Intoleranz, ihrem Hass auf andere und Andersartige, auf Andersdenkende und Andersfarbige, dass diesen Gruppierungen Freiraum gewährt wird. Viel Freiraum. Auch in Sternberg.
Es kommt mir fast makaber vor. Ausgerechnet Erhard Pankow, der den Glauben an eine bessere Welt doch noch nicht völlig verloren hat, nur wie es gehen soll, weiß auch er nicht nach dem DDR-Desaster, ausgerechnet Erhard und seine Frau leben unweit eines Hauses, das als Treffpunkt für Rechtsradikale dient.
Doch davon abgesehen, Erhard Pankow hat seine Arbeit, seinen Sport und privat gehe es ihm eigentlich genauso gut wie früher, vor der Wende, sagt er. Nach seinem Austritt aus der SED vor 10 Jahren hat er sich ins Private zurückgezogen.
Uwe Prütz ist einen anderen Weg gegangen. Obwohl er vor der Wende des Öfteren mit der SED und deren Politik gehadert hatte, war er in der Partei geblieben, um seine Familie nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Nach der Wende blieb er aus anderen Gründen, wie er im Interview 1990 sagte.
Erstens, weil ich denke, dass sich unsere Partei wieder regenerieren wird. Und zweitens schäme ich mich so für das, was unsere alte Parteiführung gemacht hat, dass ich es unfair finden würde, wenn ich jetzt leise zurücktreten würde. Ich möchte jetzt auch in meiner Partei alles dazu tun, um das, was die hier in 40 Jahren angerichtet haben, wieder gut zu machen.
Uwe ist immer unterwegs und allseits engagiert. Vorne an stehen für den energiegeladenen, inzwischen 62-jährigen ehemaligen Sportfunktionär immer noch Trainertätigkeiten im Handball und im Segelverein. Auch beim Sternberger Karneval ist er noch mit dabei, wenngleich nicht mehr als Präsident des Traditionsvereins.
Und dann schließlich, neben seinem aufreibenden Beruf als Lehrer in einer Behindertenschule, engagiert er sich in der Sternberger Lokalpolitik, in der er als Vorsitzender der kleinen PDS-Fraktion seine Akzente zu setzen sucht.
Nach anfänglichen Hickhack zwischen den Parteien hat sich das normalisiert. Und ich denke, dass jetzt im kommunalen Bereich hier in Sternberg kaum noch Parteienpolitik gemacht wird, sondern es geht immer um Sachfragen. Bei Abstimmungen ist es querbeet, wer abstimmt. Also ich bin der Vorsitzende vom Umweltausschuss, Fremdenverkehr, Umweltschutz und Kultur. Und ich muss sagen, ich habe gute Leute dort im Ausschuss und sehr engagierte Leute. Diese Arbeit im Umweltausschuss, die macht Spaß.
Dass die Sternberger noch einen Nachholbedarf in Sachen Demokratie hätten, mag Uwe Prütz nicht bestätigen. Im Gegenteil. Und da ist er sich einig mit Bürgermeister Quandt und den anderen Kommunalpolitikern. Das Gemeinwohl stehe im Vordergrund, ist von allen Seiten zu hören.
Uwe ist kämpferisch engagiert wie kaum jemand. Und doch registriere ich bei ihm etwas Müdes. Tief im Innern eine Resignation darüber, dass sich die Dinge ganz anders entwickelt haben, als er es zur Wendezeit gehofft hatte. Die Kultur ist so ein Beispiel, wo seine Leidenschaft und auch sein Leiden zu spüren sind.
Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde. Und die Bundesrepublik Deutschland ist nicht in der Lage, die Kultur, die an und für sich den Menschen auszeichnet, so zu erhalten, wie das die arme marode DDR früher gemacht hat. Das ist für mich nicht zu erklären. Wir hatten in jeder Kreisstadt ein Kulturhaus. Da waren riesige Veranstaltungen, monatlich ein Veranstaltungsplan. Die Kultur war allen zugänglich. Heute ist die Kultur einer elitären Schicht vorbehalten. Ich merke das selbst, ich fahre seit 30 Jahren ins Konzert nach Schwerin. Ich beobachte das. Der Abbau dieses Staatstheaters geht peu à peu, der Staatskapelle geht vor sich. Es ist kein Geld da. Und ich sehe da eine entscheidende Ursache, dass es zu diesen Erscheinungen kommt, zu diesem rechtsradikalen Erscheinung und so weiter. Ein Mensch, der ins Theater geht, der ins Konzert geht, der prügelt nicht auf der Straße. Das habe ich noch nicht erlebt.
Die Bundesrepublik Deutschland, damit mag sich Uwe Prütz bis heute nicht zurecht abfinden. Als ich ihn nach seiner Identität frage und als was er sich fühle, antwortet er ganz spontan:
Sternberger, da fühle ich mich zu Hause. Und das andere kommt erst hinterher. Und Deutschland kommt nicht ganz vorne, das steht weit hinten.
Gerhard Pankow, der sich vor allem als Sternberger und Mecklenburger fühlt, ist zwar auch früher nicht nach Schwerin ins Theater gegangen, aber regelmäßige Besuche im Kreiskulturhaus waren für ihn und seine Frau selbstverständlich. Die beiden vermissen heute besonders ein ganz bestimmtes Freizeitvergnügen.
Für uns Älteren gibt es überhaupt nichts mehr. Tanzen gehen, nicht? Das gab es schon noch zu Kaiserszeiten. Da war wenigstens Ostern mal vernünftig Tanz. Oder Weihnachten war Tanz, Pfingsten war Tanz. Öfters war es dann auch nicht. Aber jetzt die letzte Zeit so hier in der DDR, da war praktisch jede Woche war Tanz. Und das war annehmbar, man konnte das bezahlen, nicht? Und heute ist nichts.
Auch Bruno Pischel würde gerne des Öfteren wieder das Tanzbein schwingen, aber der Ansicht über den Verfall der Kultur mag er nicht zustimmen. Im Gegenteil.
Es gibt jetzt Freiräume, die man mit Gemeinschaften nutzen kann. Es ist nichts mehr verordnet, muss nichts mehr abgerechnet werden. Es hat sich zum Beispiel in Sternberg ein Seniorenleben entwickelt, wie wir es vor der Wende nicht gekannt haben. Ich weiß nicht, wie viele Vereine wir haben, die Vereine, die sich jetzt gebildet haben. Und der Fußball geht weiter, der Sport ist auch ein Kulturträger. Die Feuerwehr geht weiter, auch ein Kulturträger. Wir haben seit diesem Jahr wieder den Spielmannszug. In den Kirchgemeinden gibt es wieder Chöre. Das Heimatfest wird auch sehr gut angenommen. Und da kann man nicht sagen, dass das Sternberg nicht mehr feiern kann. So ist das also nicht. Und eigentlich der katholische Pastor hat es auf den Punkt gebracht, im vorigen Jahr zur 750-Jahr-Feier, das, was ihn am meisten beeindruckt hat, man sah in Sternberg kein kriegsgrämiges Gesicht.
Gemeinschaft für andere. Dieser Leitsatz von Pastor Anders trifft auf den gelernten Diplom-Landwirt Bruno Pischel ganz besonders zu. Mit Leib und Seele ist er für sein Gemeinwesen, für sein Sternberg tätig. Jetzt, da die beiden Söhne aus dem Haus sind, gibt es für ihn und seine Frau fast kein Privatleben mehr. Ihr berufliches und ihr ehrenamtliches Engagement füllt sie beinahe vollständig aus. Da ist vor allem das großartige Seniorenheim, sein Seniorenheim, durch das mich Bruno mit berechtigtem Stolz führt. Da ist die Politik. Er sitzt als CDU-Mitglied im Stadtrat und im Kreistag. Da sind die katholische Kirche und Religion, die einen unverrückbaren Platz bei den Pischels einnehmen.
Der Systemwechsel vom Staatssozialismus zum Kapitalismus, von der Diktatur der Partei zur parlamentarischen Demokratie, hat aus den Sternbergern keine anderen Menschen gemacht. Das mag beunruhigend erscheinen im Hinblick auf die Mitläufer, die Spitzel und die Täter von gestern, aber auch beruhigend im Hinblick auf die anderen.
Nach einem unserer diversen Intensivgespräche über Gott, die Wende und die Welt drückt mir Bruno Pischel seine Stasi-Akte in die Hand. Als ich sie später lese, finde ich den Bruno wieder, den ich vor und nach der Wende erlebt habe. Und das beruhigt mich.
Ein IM Helmut Werner berichtet am 18. September 1975 unter anderem:
Pischel Bruno ist Leiter der Pelztierfarm Nerz in Sternberg, Nebenstelle des VEG Bölko-Güstrow. Seit Jahren habe ich zu ihm persönlichen Kontakt, auch finden ab und zu gegenseitige Besuche statt. Soweit ich mitbekam, genießt er im Betrieb einen guten Leumund. Pischel ist Mitglied der CDU und stark kirchlich engagiert. Die politische Einstellung des Pischel ist trotz seiner kirchlichen Vorbehalte nicht negativ. In seinem Wesen ist er hilfsbereit. Jeder kann zu ihm kommen und er gibt, soweit es möglich ist, Unterstützung. Bemerken möchte ich noch, dass P. seinen Reservistenlehrgang in Karow antreten muss. Da er nur geringes Sehvermögen hat, wollte seine Frau ihn dazu überreden, dass er sich in augenärztliche Behandlung begibt, um eine Zurückstellung zu erreichen. Er lehnte dieses Ansinnen ab.
Zur Familiensituation schreibt ein anderer Spitzel:
Frau Pischel ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das Familienleben verläuft nach außen hin harmonisch, wobei...
Bruno und Christina, entschuldigt, dass ich diese Intimität weitergebe.
Wobei die Frau das Sagen hat. Negative Hinweise zu den Kindern gibt es nicht. Sie werden von den Eltern zu ordentlichen Menschen erzogen.
Und so weiter und so weiter.
Die Stasi und was sie angerichtet hat, das war nie so ein richtiges Thema in Sternberg. Heute, nach 10 Jahren, redet überhaupt keiner mehr davon. Bruno Pischel kennt zumindest einen der Sternberger, die ihn bespitzelt haben. Er hat ihn nie darauf angesprochen.
Der weiß, dass ich es weiß, sagt Bruno. Und das reicht. Was soll ich denn mit dem darüber reden? Das bringt doch nichts.
Andere mögen sich die Mauer zurückwünschen. Bruno Pischel freut sich jeden Tag, dass sie nicht mehr da ist. Wer, wie es in einem Stasi-Bericht über ihn heißt, intelligent, schlau und redegewandt ist, dem eröffnen sich Chancen, während den anderen ein scharfer Wind ins Gesicht weht.
Die Zusammenarbeit mit der Sternberger Partnergemeinde in Schleswig-Holstein ist für Bruno Pischel selbstverständlich. Ebenso die Kontakte auf kirchlicher Ebene über Landes- und andere Grenzen hinaus. Ossi und Wessi, damit kann der Sternberger nicht viel anfangen. Und mit den Deutschland-Vorbehalten ebenfalls nicht.
Ich bin in Deutschland geboren, in einem Gebiet, was heute nicht mehr Deutschland ist. Aber das macht nichts und ich fühle mich wohl in Deutschland. Und ich fühle mich auch wohl in Sternberg.
Einiges würde ich auch sagen, dass es besser war. Es wurde sich um die Jugend mehr gekümmert, fand ich. Kindergartenplätze wurden gestellt, Krippenplätze. Dann in der Freizeit wurde viel so für die Jugend gemacht. Es waren immer irgendwelche Veranstaltungen. Man musste nicht unbedingt Geld haben, um irgendwas zu machen. Ich sag nur, wir waren segeln, einige von uns. Und heutzutage könnte sich das, glaube ich, nicht mehr jeder leisten.
Ich sag mal, jetzt grundsätzlich für die meisten, die sich jetzt bisschen engagieren und so, wir haben heute sicherlich bessere Chancen, irgendwie 50 auf die Füße zu kommen, als es damals eben war. Ne? Da ging es ja sowieso um jetzt irgendwie was zu werden, erstmal Parteieintritt und dann sich da irgendwie hocharbeiten. Und das ist eben heute durch eigenes Engagement eben besser zu realisieren.
Dana ist Vermessungstechnikerin, Michael macht eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker. Obwohl die beiden jungen Sternberger zum Zeitpunkt der Wende noch Kinder waren, haben sie doch eine dezidierte Meinung über das Für und Wider von früher und heute.
Michael bildet mit Martin, Dani, Nico und Arne eine Musikband. Zum Üben treffen sie sich jede Woche in einem Kellerraum der Sternberger Alexander-Behm-Schule. Die fünf, und Dana ist besuchsweise auch dabei, sind nicht gerade begeistert, als ich sie an einem Übungstermin etwas in Beschlag nehmen möchte. Immerhin gewähren sie mir ein halbes Stündchen. Und ich bekomme Antworten auf die Frage, als was sie sich denn vor allem verstehen und fühlen. Als Sternberger, Mecklenburger, Deutsche, als Ossis oder Wessis?
Die Herkunft ist eigentlich egal, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht verbohrt der Mecklenburger und mecker über die Bayern oder was weiß ich. Also es ist egal.
Wenn man das jetzt nur aufs Deutschsein bezieht, dann würde ich eher sagen Ostdeutsche als Westdeutsche, klar. Also Ossi.
Also mir ist es eigentlich vollkommen Banane, woher jemand kommt und selbst überregional ist mir das im Prinzip egal oder jetzt international auch.
Ich kann mich mit meinem Heimatland sowie meiner Heimatstadt identifizieren und finde es eigentlich größtenteils auch gut, was hier geschieht. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt so verbohrt darauf bestehen, ich bin Sternberger und das sind die Besten oder ich bin Mecklenburger.
Herkunftsmäßig bin ich sowieso kein Urmecklenburger und mein Bruder auch nicht und ich komme deswegen auch selten nur mit einigen Leuten, die richtig die Urmecklenburger Eigenschaft haben, komme ich auch nicht klar. Weil die mir einfach zu, weiß nicht, zu langweilig sind und zu trocken. Weiß nicht, für mich zählt eigentlich das Persönliche.
Ossi, Wessi, klar, es gibt da schon Unterschiede, die man so merkt, wenn man jetzt mit Westdeutschen irgendwas zu tun hat und so, ne? Aber prinzipiell würde ich mich vielleicht als Norddeutscher sehen.
Abgesehen von Dana ist es also bei diesen jungen Leuten mit dem Ossi-Sein nicht sonderlich weit her. Und für alle ist auch klar, dass ihre berufliche Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit woanders als in Sternberg liegen wird und möglicherweise auch woanders als in Mecklenburg.
Arne studiert Wirtschaftsinformatik, Martin Landeskultur und Umweltschutz in Rostock, während Dani Kaufmann und Nico, genau wie Michael, Radio- und Fernsehtechniker lernt.
Das sei schon okay, sagt auch Dana, die jetzt einen befristeten Arbeitsvertrag hat. Es müsse nicht unbedingt Sternberg sein, aber doch schon Mecklenburg und auf keinen Fall Bayern. Hauptsache aber, es ist eine feste Arbeit auf Dauer. Dann wünscht sie sich eine Familie, Kinder, ein Haus, wie die anderen auch.
Was sie wählen und ob sie wählen gehen, wollen mir die sechs nicht verraten. Staatsgeheimnis, sagt Dani lachend. Zu einem Thema äußern sie sich dann aber doch noch, bevor sie endlich mit ihren Instrumenten den schulischen Untergrund erzittern lassen können an diesem Abend. Es ist der Bereich Jugend- und Rechtsradikalismus.
Wie hatte noch Pastorin Ogilvie gesagt? Das Thema Ruhe und Ordnung ist einer der Hauptpunkte der DDR-Nostalgie, auch bei jungen Menschen, die die DDR kaum noch erlebt haben. Aber so ganz einig sind sich die sechs da denn doch nicht.
Für die Jugend wird hier im Prinzip nicht viel getan. So, und dadurch kommt meiner Meinung nach diese ganze Geschichte auch zustande, dass man sich im Prinzip integrieren muss in irgendeine Geschichte als Jugendlicher, weil man hier nichts anderes hat. So, und dann integriert man sich halt in so eine Geschichte, wo man halt stark ist.
Man kann ihnen aus dem Weg gehen auf jeden Fall, ne? Und sollte sich da auch nicht irgendwie besonders reinsteigen, sich mit denen jetzt anzulegen oder so, aber zumal dem passiert ja auch nichts, wenn sie irgendwas machen. Na gut, dann wenn sie Pech haben, werden sie noch verhaftet oder so, aber ansonsten werden sie dann am nächsten Tag wieder laufen lassen. Und das war eben früher ein bisschen härter, ne? Denk mal, dass das auch ein wesentlicher Grund ist, dass es überhaupt zu solchen Ausschreitungen überhaupt kommt, ne?
Ich kann mich nur an einen Beispiel aus DDR-Zeiten erinnern, in der Schule, wenn da schon mal ein Hakenkreuz irgendwo, wo es war, auf dem Tisch eingeratzt erschienen, wurde sofort fast ein Verfahren eingeleitet. Dann wurde der Schuldige gesucht, ein Gespräch mit den Eltern geführt und das war fast wie ein Staatsverbrechen. Und das stört heute überhaupt keinen mehr.
Ja, ich weiß nicht, was man mit denen, also was man mit solchen Leuten machen kann. Es ist eigentlich schon zu spät, was zu machen.
Wenn alle älter, reifer und lassen das dann sowieso sein, wenn sie nachher eine Freundin haben und so weiter. Also,
ja, das wird schlimmer, ja.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das wurde früher mir sowieso schlecht. Weiß nicht. Früher war alles besser. Bei Adolf wird sich auch um die Jugend gekümmert. Und war es toll? War nicht toll. Weil viele Leute vergessen, ehrlich gesagt, auch die negativen Sachen, die sie heute halt einfach nicht mehr wahrhaben wollen. Und dann schimpfen sie jetzt auf den Staaten, jetzt auf die neue Demokratie und dass sie keine Chance mehr in dem System haben. Es ist schwerer geworden, das ist klar. Und man muss auch ständig am Ball bleiben. Aber man muss mal versuchen, mal ein bisschen objektiv abzuwiegen. Was hat man jetzt? Was kann man jetzt? Was darf man jetzt? Was darf ich sagen? Was konnte ich früher? Was hatte ich früher? Und deswegen verstehe ich die Leute nicht, die auch heutzutage bei uns in Stermek immer noch rumholen. Ja, und ich weiß nicht. Und früher, ich kann es einfach nicht mehr hören. Genauso wie ich das Wort Ossi und Wessi nicht mehr hören kann. Das hängt mir bis sonst wo.
I need some help. Think me to you. Help you near. Well, look around. In the room is empty now. I try to run. And I try to cry.
Ja, das waren zum Schluss die Leute von der Gruppe Cradle of Solution aus jenem Orte, auf den wir heute hier unser Augenmerk gerichtet haben. Sternberg, 10 Jahre danach. Beobachtungen in einer mecklenburgischen Kleinstadt von Andreas Wojak. Es sprachen Ulla Evra und Holger Postler. Ton und Technik Peter Nielsen und Silvia Rousseau. Eine Produktion des Heimatfunks von Radio Bremen aus dem Jahre 2000.